Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schlagt bitte mit mir Johannes 4 auf, das Evangelium nach Johannes, Kapitel 4. Ich freue mich, bei euch zu sein. Liebe Grüße aus Gießen. Johannes 4, und dort möchte ich euch lesen, ab Vers 43. Jesus war da gerade in Samaria und zieht dann weiter nach oben, nach Norden, nach Galiläa. Und wir hören jetzt auf Gottes lebendiges Wort. Johannes 4, Abvers 43. Nach den zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet in dem eigenen Vaterland keine Ehre hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein gewisser königlicher Beamter, dessen Sohn krank war in Kapernaum. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und er ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und sagten, dass sein Knabe lebe. Er erfragte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Da sagten sie zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies aber tat Jesus wiederum als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Stellt euch einmal mit mir zusammen etwas vor. Ja, da ist eine junge Frau, die in einer wohlbehüteten Familie aufgewachsen ist. Und die meint jetzt, dass ihr die ganze Welt gehört. Ja, die denkt sich: Ich mache einfach, was ich will. Ich mache Party, ich treffe mich mit Freunden. Ich genieße einfach mein Leben und meine Freiheit. Ja, mir geht's so gut, ich mache einfach, was ich will. Nebenbei, da engagiert sie sich im Namen der christlichen Nächstenliebe, indem sie auf verschiedenen Demos für das Klima und für Migration und gegen Rechts unterwegs ist. Ja, als zweites, da haben wir einen Familienvater, der selbst in einer Gemeinde aufgewachsen ist und jetzt mit seiner Frau und den Kindern in eine Gemeinde geht. Na, er sieht solche Menschen wie diese junge Frau mit Verachtung. Weil so etwas geht ja wirklich nicht in Ordnung. Obwohl er in die Gemeinde geht, ist sein Leben aber nicht unbedingt von Freude gekennzeichnet. Na, eigentlich ist er eher bitter. Das viele Schlechte und Böse in dieser Welt, die Versuchungen um ihn herum, die haben dazu geführt, dass er jede Freude, alles Gute in dieser Welt als etwas Sündiges, als etwas Falsches ansieht. Und als drittes haben wir noch einen Atheisten. Einen Mann, der nicht an Gott glaubt. Der ist einer von der üblen Sorte, denn er durchschaut sowohl diese junge Frau als auch den Familienvater. Dieser Mann, der hat erkannt, meint er zumindest, die ganze Welt ergibt gar keinen Sinn. Und deshalb ist die einzige Lösung für unsere Existenz in dieser Welt, einfach alles zu verachten. Die junge Frau, die auf dem Kapital von anderen lebt, mit Idealen, die sie irgendwann einholen werden, genauso wie der Familienvater mit seinem gütigen Gott, der sich in seinem Leben gar nicht so gütig zeigt. Die muss der Atheist beide verachten. Er dagegen, der ist konsequent. Es gibt keinen Gott, also gibt es auch keine Freude. Ich habe versucht, euch diese drei Personen vor Augen zu malen, weil ich damit ein Ziel verfolge. Was genau haben diese drei Menschen gemeinsam? Auf den ersten Blick sind sie ganz unterschiedlich. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, dass etwas sie verbindet. Sie alle haben Vorstellungen von Gott, die nicht richtig sind. Na, wisst ihr, die junge Frau, die genießt ihr Leben in vollen Zügen. Ja, und auch in zu großen Zügen. Die genießt die vielen guten Gaben, die Gott geschenkt hat. Ja, unser Land, das ist sehr reich, weil Gott es gesegnet hat. Aber sie vergisst bei diesen ganzen Gaben den Geber der Gaben. Sie will gar nichts von ihm wissen. Der Familienvater, für den sieht das für uns anders aus. Ja, bei ihm ist ja alles gut, oder? Der geht ja in eine Gemeinde, der hat Kinder, hat eine Frau. Das passt doch alles. Na, aber eigentlich ist nicht alles gut. Denn dieser Mann, der sagt, dass er einen gütigen Gott verehrt, der lebt sein Leben so, als wäre dieser gütige Gott einer, der ihm gar nichts gibt auf dieser Welt. Als wäre er gar nicht gütig. Na, auch er verpasst etwas, wenn er den Geber und die Gabe trennt. Und zuletzt ist da der Atheist. Der ist konsequent, wenn er die ganze Welt ohne Gott als unsinnig erachtet. Aber er verpasst dadurch sowohl den Geber als auch die Gabe. Er verpasst vor allem die größte Gabe, die jeder Mensch nötig hat. In Gottes Wort werden heute in gewisser Weise diese drei Einstellungen angesprochen, die wir zu dem Geber der Gaben und zu seinen Gaben haben können. Na, wir können wie die junge Frau auf die Gaben fixiert sein und dabei den Geber verpassen. Wir können wie der Familienvater den Geber so sehr über die Gaben stellen, dass wir nicht das Gute annehmen, das der Geber Gott uns geben möchte. Und wir können auch, wie der Atheist, die größte Gabe, den Glauben, verpassen, wenn wir Geber und Gabe verachten. Deshalb lautet das Thema dieser Predigt: Verpasse nicht den Geber, wenn du die Gaben Gottes erlebst. Dazu drei Gedanken. Denn erstens, der Geber ist viel größer als die Gaben. Zweitens, der Geber ist aber gut und schenkt uns Gaben. Und drittens, der Geber ist selbst die größte Gabe. Verpasse nicht den Geber, wenn du die Gaben Gottes erlebst, denn erstens, der Geber ist größer als die Gaben, der Geber ist aber gut und schenkt uns Gaben und zuletzt, der Geber ist die größte Gabe. Du denkst dir jetzt gerade vielleicht, warte mal, hier geht es doch in dieser Geschichte um die Zeichen und Wunder, nicht um die guten Gaben Gottes. Familie, Gemeinde, Wohlstand und so weiter. Und ja, hier in Gottes Wort, da geht es um die Zeichen und Wunder, die Jesus in der Zeit, als er auf der Erde war, getan hat. Im Speziellen heute, wie Jesus hier den Sohn eines Mannes heilt. Ich möchte euch jetzt keine lange Erklärung dafür liefern, aber offensichtlich ist Jesus gerade nicht mehr als Mensch hier auf der Erde, um Zeichen und Wunder zu tun. Aber diese Zeichen, die Jesus auf der Erde getan hat, das sind auch Zeichen für all das Gute, das Gott uns schenkt. Na, Gott schenkt uns nicht nur seinen Heiligen Geist, damit wir ihn anbeten können. Er beschenkt uns ganzheitlich mit allem, was wir haben. Na, alles, was wir auf dieser Erde haben, Essen und Trinken, unsere Freunde, das kommt alles aus der guten Hand Gottes. Na, alles, was wir haben, ist Gabe, ist Geschenk Gottes. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, diese Hand Gottes zu vergessen, uns dessen nicht mehr bewusst zu sein. Eine Art und Weise, wie das passieren kann, ist, wenn wir die Gaben Gottes wollen und genießen so sehr, dass wir vergessen, wer dahinter steckt. In gewisser Weise ist das das Problem der jungen Frau. Sie weiß gar nicht mehr, dass der einzige Grund, dass sie atmet, die Hand Gottes ist, die er nicht zurückzieht. Ja, ihr denkt jetzt vielleicht, das betrifft euch nicht wirklich. Na, wir sind hier in der Gemeinde, wir beten Gott an und wir danken ihm doch immer wieder für all das Gute, das er uns schenkt. Na, auch jetzt wieder in den Liedern war ein Teil unserer Lieder, dass wir danken. Und trotzdem müssen wir das beachten, nicht den Geber zu verpassen, wenn Gott uns mit guten Gaben beschenkt. Verpass nicht den Geber, wenn du die Gaben Gottes erlebst. Der erste Gedanke, der Geber ist größer als die Gaben. In Gottes Wort, da lesen wir heute, wie Jesus unterwegs ist. Und er war in Judäa, relativ im Süden von Jerusalem, von Israel, bei Jerusalem. Und dann geht er durch Samaria nach oben und kommt jetzt in Galiläa an. Er ist also so von der Mitte, vom Süden, in den Norden, durch Samaria nach Galiläa gezogen. Und jetzt kommt Jesus in Galiläa an und ihm wird wohl erstmal nicht der beste Empfang bereitet. Er kommt aus dem eigentlich verachteten Gebiet von Samaria und dann sagt er als erstes, wenn er ankommt, Ein Prophet hat in seinem eigenen Vaterland keine Ehre. Herr Jesus geht nach Galiläa und in Galiläa, in diesem Gebiet, da ist die Stadt Nazareth, in der er aufgewachsen ist. Und wir lesen aber in diesem Abschnitt aus Gottes Wort kein einziges Mal, dass er nach Nazareth gegangen ist. Stattdessen geht Jesus dann nach Kana, wo er sein erstes großes Wunder vollbracht hat. Jesus geht nicht in seine eigene Heimatstadt. Das ist komisch, oder? Jesus hat die Menschen aus Nazareth im Blick, wenn er sagt, dass er in seinem eigenen Vaterland keine Ehre hat. Na, hier könnte man auch übersetzen in seiner eigenen Vaterstadt. Und an anderen Stellen in der Bibel, da macht Jesus das klar. Diese Leute, die lehnen Jesus so klar ab, dass er sich hier gar nicht auf den Weg zu ihnen macht. Bei ihnen scheint es keinen Platz für ihn zu geben. Die Galiläer generell steht hier, die nehmen ihn auf. In Vers 45 steht es. Sie nehmen ihn auf, weil sie gesehen haben, was er in Jerusalem auf dem Fest gemacht hat. Das kann man davor in Johannes lesen. Sie waren auch da und jetzt nehmen sie diesen besonderen Mann, diesen Wundertäter auf. Aber irgendwie klingt das, wie Johannes das beschreibt, hohl und leer. Das klingt nicht richtig. Was da passiert, dass er da kommt, das führt zu nichts. Ja, Jesus ist da und dann geht er weiter und nichts mehr. Es findet keine weitere Erwähnung. Ja, es wird jetzt hier nicht direkt kritisiert, dass die Leute ihn aufgenommen haben. Aber hier scheint was zu fehlen. Zuletzt kommt ein Mann zu Jesus, ein königlicher Beamter. Der kommt aus einer Nachbarstadt, extra dahin gelaufen, hat gehört, dass Jesus da ist und dass dieser Jesus heilen kann. Und jetzt bittet er ihn, dass er seinen todkranken Sohn heilt. Und Jesus, der reagiert auf eine Art und Weise, wie wir es nicht erwarten würden. Er sagt, diesem Mann, der von seinem todkranken Sohn gerade herkommt, sagt er, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Das steht hier genau in der Mitte von unserem Abschnitt. Und Jesus scheint hier alle vorherigen Leute anzusprechen. Er sagt ja nicht, wenn du nicht Zeichen und Wunder siehst, sondern er sagt, wenn ihr das nicht seht. Die Leute von Nazareth, die wollen ihn gar nicht. Die Leute aus Galiläa, die nehmen ihn zwar auf, aber scheinbar nur, weil sie gesehen haben, was er Tolles tun kann. Und zuletzt kommt da dieser Mann und will Heilung für seinen Sohn. Und wir könnten jetzt denken, das ist doch unfair. Der fragt doch genau so, wie ganz viele andere Leute immer wieder auch. Jesus geht mal zu einem Blinden und sagt so zu ihm, was willst du? Und der Blinde sagt, dass ich wieder sehe. Und dann macht Jesus, dass er wieder sieht. Ja, das, was dieser Mann da gesagt hat, das klingt ja jetzt nicht viel geistlicher als das, was der Beamte sagt, oder? Hier geht es darum, dass wir nicht den Geber selbst verpassen. Gott selbst, wenn wir nach den Gaben von ihm suchen. Na, die Leute aus Nazareth, die verpassen ihn, weil sie ihn nicht wollen. Die Leute aus Galiläa, weil sie nur seine Zeichen wollen. Und auch hier dieser Mann sucht wohl nur nach der Heilung seines Sohnes, obwohl er selbst eine viel größere Heilung braucht. Wenn du hier in die Gemeinde gehst und das nur für die gute Gemeinschaft, für die tollen Gespräche, fürs Kaffeetrinken danach, für das leckere Essen, wenn mal ein gemeinsames Mittagessen ist, ja, das sind alles keine schlechten Sachen. Die sind sogar gut. Aber wenn das dein einziges Ziel ist, dann hast du das Ziel verfehlt. Na, das ist wie, wenn du zum Bahnhof gehst, um in einen Zug einzusteigen und dann gehst du da zum McDonald's, holst dir was zu essen und verpasst dabei den Zug. Dafür bist du ja nicht zum Bahnhof gegangen, oder? Ja, wir kommen hier vor Gott zusammen, um dem lebendigen Gott zu begegnen, uns unter sein Wort zu stellen. Das muss unser Hauptziel sein. Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und dieses Nicht hier, das ist doppelt verneint. Das ist nochmal verstärkt. Er sagt da, ihr werdet sicher nicht glauben, wenn ihr nicht seht. Niemals. Und damit kritisiert Jesus, wenn wir uns anschauen, wo er gerade war und was er da gemacht hat, extrem die Juden. Ja, direkt vor unserem Abschnitt, da war Jesus in Samaria. Und da ist diese ganz bekannte Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus hat da keine Wunder, keine besonderen Zeichen getan. Aber viele Menschen kommen zum Glauben. Ja, viele glauben, weil Jesus da mit einer Frau redet. Und in Galiläa, da passiert nichts. Erstmal nichts. Ich denke, dass uns das beschämen sollte. Ja, anders als die Juden zur Zeit Jesu haben wir nicht das Problem, dass wir überall Zeichen und Wunder sehen und deshalb nicht glauben und trotzdem nicht glauben. Aber wir haben überall die Zeichen seiner Gnade an uns und an anderen und wir stehen immer wieder in der Gefahr, diese Zeichen der Gnade über den zu stellen, der sie uns gibt. Wir können den Geber genauso wie die Galiläer verpassen, indem wir ihn vergessen oder vernachlässigen. Aber wir können wie dieser Mann zu Jesus kommen und erwarten, dass er uns das gibt, was wir wollen, aber nicht das suchen, was er will. Ja, manchmal, weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, da knallen wir in unserem Leben förmlich an eine Wand. Ja, da willst du etwas unbedingt und nichts tut sich. Da strebst du etwas an und ja, Gott scheint nicht zu antworten. Alles scheint in die falsche Richtung zu gehen. Und es könnte dich jetzt demotivieren, was Jesus hier antwortet. Ja, du könntest sagen, warum sollte ich noch bitten, wenn Jesus hier sagt, na, ihr wollt das nur für euch. Der Mann, den Jesus hier zurechtweist, wenn er sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, der könnte jetzt sagen, na gut, ich gehe nach Hause. Jesus will meinen Sohn nicht heilen. Stehen wir manchmal in der Gefahr, so zu reagieren? Der Mann fragt aber wieder. Und wir sollten daraus lernen. Ja, verpasse nicht den Geber, denn der Geber ist gut. Das ist der zweite Gedanke. Der Geber ist gut und schenkt uns Gaben. Gottes Wort zeigt uns klar, wir sollen nicht die Gaben Gottes verachten. Wir sollten beten, dass Gott uns Dinge schenkt. Dass Gott auch Heilung schenkt, wenn wir krank sind, auch wenn wir sterbenskrank sind. Na, wir haben bei uns in der Gemeinde, der Jürgen ist einmal im Monat bei euch, der hat Krebs gehabt vor 2 Jahren, es schien geheilt und jetzt kommt der Krebs einfach wieder. Ja, es war aber richtig, dass wir damals für ihn gebetet haben. Ja, und es gefällt Gott, wenn wir jetzt auch wieder beten. Stellt euch vor, dieser Mann aus Kapernaum, der wäre nach Hause gegangen und hätte seinem Sohn beim Sterben zugesehen und dabei gedacht, Gott will mir nichts geben. Gott interessiert sich nicht für mich. Aber nein, dieser Mann, der hält fest und er fragt nochmal stärker als davor, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Es geht hier um Leben und Tod. Und dieser Vater, der vertraut, dass Jesus, der Herr der Welt, dass der gut ist. Und Jesus, der antwortet ihm auf der Stelle. Genau in diesem Moment heilt er den Sohn quasi per Fernheilung. Na, der muss erst nicht nach Kapernaum runtergehen, der macht es sofort. Wie mit einem Fingerschnipsen heilt er den. Wie gnädig, wie groß ist dieser Gott. Na, was können wir daraus lernen? Ich denke, worum es hier geht, ist, dass wenn wir alles davor lesen, dass wir dazu kommen können, dass wir denken, dass Gott uns nicht beschenken will. Ja, das ist aber alles andere als richtig. Wir vergessen das oft. Gott beschenkt uns überreichlich die ganze Zeit. Ja, überlegt euch mal, wie gut es uns in diesem Land geht, wie viel wir haben. Gott hat dieses Land mit seiner Gnade überhäuft. Und ja, ich sehe das auch so, dass wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten damit beginnen, diese Gnade wegzuwerfen und mehr das Gericht Gottes über uns und unser Land kommt und schon gekommen ist. Aber trotzdem ist die Gnade immer noch überreichlich. Und wir sollten diese Gnade, diese vielen Gaben genießen. Ja, wir sollten uns freuen, fröhlich sein über das viele Gute, mit dem wir beschenkt sind. Ja, lasst uns jubeln, dass wir so einen guten und gnädigen Gott haben. Ja, wir sollten nicht sein wie dieser Familienvater vom Anfang, der die Welt und ihre Bosheit und Dummheit so verachtet, dass er dabei die Gaben Gottes verpasst und damit auch verpasst, wie gut der Geber ist. Gott ist gut. Da ist unser Leben von der Freude gekennzeichnet, die wir haben sollten. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Gemüter, nicht jeder drückt das gleich aus, aber wir sollten uns freuen und das sollte man sehen. Oder bist du so sehr von der politischen Situation, von der Situation, dass die Schulen so schlimm sind, bitter gemacht, dass du gar nicht mehr bittest dass du dich überhaupt nicht mehr freust. Das ist das Falsche, immer nur schlechte Laune zu haben. Ja, wir sollten lieber handeln, tun, Dinge verändern und beten. Wir sollten, wenn wir diesen guten Gott anbeten, auch um das bitten, was wir brauchen. Ja, Gott selbst ruft uns dazu auf, um unser tägliches Brot zu bitten. Ja, mach dir bewusst, dass du von Gott abhängig bist. Du könntest jederzeit deine Arbeit verlieren, aber Gott hat sie dir geschenkt. Ja, bittet hier in dieser Gemeinde ganz konkret für Lia und seine Familie, für Marco, Lara, für die Leute, die kommen wollen hier, dass sie hier gut ankommen können, dass ihr als Gemeinde zu einer Einheit heranwachst, dass ihr wirklich Einheit haben dürft und euch aneinander erfreuen dürft, einander ermutigen könnt. Ja, wir sollten da beten und Gottes Gnade erwarten. Lasst uns zuversichtlich für die Kranken bitten, dass Gott sie heilt und sich gnädig erweist. Das alles sollten wir tun, weil Gott uns die Gaben nicht nur schenkt, weil er ein guter Gott ist, sondern auch, weil er mit seinen Gaben etwas bezweckt. Jesus hat Zeichen und Wunder aus einem bestimmten Grund gewirkt, nicht einfach nur, um Menschen zu heilen. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um jeden einzelnen Menschen in Israel zu heilen. Das hat er auch nicht gemacht. Es wurde nicht jeder Einzelne geheilt. Und einige, die geheilt wurden, sind später wieder krank geworden. Nein, er hat es getan, weil er etwas Größeres im Sinn hatte. Jesus ist gekommen, um am Kreuz zu sterben und da unsere Schuld zu tragen, die wir vor Gott haben. Und er wollte und will den Glauben wecken und stärken. Na, Gott schenkt uns die guten Gaben, er hört unsere Gebete, damit wir an ihn glauben und damit unser bereits bestehender Glaube gestärkt wird. Und das ist der letzte Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Verpass nicht den Geber, wenn du die Gaben Gottes erlebst, denn der Geber ist die größte Gabe. Der Geber schenkt den Glauben. Na, ich bin überzeugt, Jesus wollte, dass der Mann noch einmal fragt. Na, er wollte in diesem Mann und seiner ganzen Familie den Glauben wecken. Der Mann bittet ihn, Jesus heilt den Sohn und dann lesen wir sofort in Vers 50 und der Mensch glaubte dem Wort. Der glaubte dem Wort und ging hin. Dann geht er nach Hause und seine Knechte, die kommen ihm schon entgegen und die wollen ihm wahrscheinlich erzählen, dass alles gut ist, dass der Sohn lebt, dass er gerettet ist. Der Mann, der wusste das schon. Das haben wir davor gelesen. Der Mensch glaubte dem Wort. Der wusste schon, der Sohn lebt. Aber jetzt bekommt er noch eine zusätzliche Bestätigung. Der fragt jetzt seine Knechte, wann ist es passiert? Und sie sagen ihm, ja, zur siebten Stunde. Und dann erkennt er, das war genau da, als Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt. Genau in diesem Moment. Das schließt aus, dass er einfach so wieder gesund geworden ist. Nein, das war genau, als Jesus das gesagt hat. Was hier passiert, ist, dass durch diese Bestätigung sein Glaube noch zusätzlich gestärkt wird. Na, er erkennt, wie groß dieser Retter ist, der Leben schenken kann, ohne da zu sein. Und wir lesen diese geniale Aussage in Vers 53. Er glaubte samt seinem ganzen Haus. Ja, wie unglaublich, das ganze Haus glaubt, weil Jesus dieses Zeichen getan hat. Hätte dieser Mann nicht nochmal gefragt, dann wäre dieser große Segen nicht gekommen. Ja, der Sohn lebt, aber das ganze Haus, der Mann und alle, die zu ihm gehören, die bekommen ewiges Leben geschenkt. Wie groß ist dieser Gott? Es gibt etwas später in Johannes, am Ende gibt es eine ähnliche Geschichte von dem ungläubigen Thomas, ihr kennt sie bestimmt. Ja, da ist einer von den Jüngern von Jesus und der ist nicht da, als Jesus den Jüngern erscheint. Und dann erzählen sie ihm, der ist da gewesen. Dann sagt er, das glaube ich nicht, wenn ich das nicht sehe. Wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden lege und meine Hand in seine Seite, wo er durchstochen wurde, dann glaube ich das nicht. Und Jesus kommt nochmal und kommt zu ihm und zeigt ihm und sagt zu ihm, fass meine Hände an und schau meine Seite an und glaube. Und der Thomas, der braucht es gar nicht erst zu machen und sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus kommt extra für den nochmal, um ihm zu zeigen, glaube an mich, Gottes Ziel, wenn er sich offenbart, wenn er Zeichen und Wunder wirkt, ist es, den Glauben zu wirken, aufzuwecken und zu stärken. Ja, das ist das Ergebnis von unserer Geschichte mit dem Mann aus Kapernaum. Und das war das Ziel von Jesus. Zwei Dinge, das Bewirken des Glaubens und das Stärken des Glaubens sind hier im Blick. Ja, dieser Mann, der bekommt von Jesus gesagt, wenn ihr das nicht seht, dann werdet ihr nicht glauben. Und dann bittet dieser Mann nochmal und dann steht da, er glaubte dem Wort. Das ist voll interessant, weil das heißt, er glaubt, ohne zu sehen. Er vertraut diesem Christus und er bekommt etwas viel Größeres geschenkt, als er sich vorstellen kann. Ja, wenn du Christus noch nicht kennst, du hast sicher von ihm gehört, aber vielleicht denkst du jetzt, interessant, da ist was dran. Knie dich zu Hause hin und bete, dass dieser Jesus, deine einzige Hoffnung, dich rettet. Ja, dass er dir deine Sünden vergibt. Es geht da um Leben und Tod. Und wenn du nicht zu ihm gehörst, dann steht hier wirklich dein Leben auf dem Spiel. Das ist für uns oft nicht so richtig greifbar, weil wir das nicht sehen können. Dieser Vater, der sieht genau, sein Sohn, der stirbt. Er muss handeln, er muss bitten, sonst stirbt er. Der geistliche Tod, in dem wir gefangen sind, wenn wir nicht zu Christus gehören, der macht uns blind dafür, dass wir Rettung brauchen. Deshalb musst du beten, dass Gott dir die Augen öffnet und dir Rettung schenkt, die du brauchst. Eine Sache, die in den ganzen Geschichten im Johannesevangelium immer wieder auffällt und auffallen sollte, die wir auch hier sehen können, ist, dass Jesus um den Einzelnen besorgt ist. Na, er sieht die, die am Rande stehen, die eher niemand sieht und die vermutlich auch wir nicht sehen würden. Ob das jetzt in Kapitel 3 Nikodemus ist, den wir verachten würden, weil wir vielleicht sagen würden, das ist doch ein Heuchler, der ist ein Pharisäer und kommt dann da bei Nacht. Oder die Frau am Jakobsbrunnen in der Geschichte kurz davor, wo wir vielleicht denken, ja, die ist so eine Sünderin, die hat so viele Männer hintereinander gehabt. Die hat es doch jetzt nicht verdient, dass jemand mit ihr redet. Oder hier dieser Mann, der zu Jesus kommt und zu ihm fleht. Das ist unglaublich. Jesus sieht den Einzelnen. Das ist die Geschichte der ganzen Bibel. Gott erwählt sich ein ganzes Volk und gleichzeitig hat er den Einzelnen im Blick. Daraus kommt dann Segen für andere. Bei der Frau am Jakobsbrunnen, da kommen viele aus der Stadt und hier das ganze Haus zum Glauben. Ja, Jesus hat jedes einzelne seiner Schafe besonders im Blick. Ja, wenn du zu ihm gehörst, dann auch dich. Es gibt dieses schöne Lied, weil ich Jesus Schäflein bin. Und dann kommt am Ende da von der ersten Strophe, dass er mich liebt und kennt und bei meinem Namen nennt. Das ist eine Wahrheit, die uns Gottes Wort zeigt. Er sieht wirklich dich, wenn du zu ihm gehörst. Und der zweite Aspekt, den wir hier sehen können, ist, dass der Glaube des Mannes gestärkt wird. Na, er wird nicht nur geweckt, sondern dann auch gestärkt. Wenn er diese Bestätigung erfährt, dann wusste er schon, dass sein Sohn lebt. Aber Gott hat ihn dadurch zusätzlich gesegnet, sodass sogar sein ganzes Haus anfängt zu glauben. Na, wenn du schon zu Christus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann stellt dieser Abschnitt aus Gottes Wort dich in Frage. Sind wir bereit, den Vater um die Dinge zu bitten, die wir benötigen? Und erwarten wir dann auch mit der gleichen Intensität dieses Mannes, der sagt, bevor mein Sohn stirbt, musst du jetzt handeln. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, ihr bekommt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, wir werden da schon zurechtgewiesen, oder? Wir sollten das mit der richtigen Einstellung machen. Ja, wir sollten nicht vor Gott kommen und sagen, mein Wille geschehe, sondern ihn bitten und sagen, dein Wille geschehe. Ja, wir sollten das beten, was Gott will, seinen Willen aus seinem Wort lernen. Ja, das heißt, wenn du Christi Kind bist, dann bitte um Dinge, damit dein Glaube gestärkt wird. Und vertraue dich ihm an. Dann wirst du erfahren, dass er antwortet und dein Vertrauen in dich mehr und mehr festigt. Weil er dadurch seine Größe und Gnade zeigt. Deinen Glauben festigt und vielleicht auch, wie bei diesem Mann, Segen für die ganze Familie bringt. Ein Mann Gottes, ein Familienvater, der vor Gottes Angesicht lebt und für seine Familie vor Gott eintritt, der wird auch Segen für seine Familie erleben. Es gibt hier eine Gefahr, dass wir das als Automatismus sehen. Ja, dass wir denken, ich muss das nur sagen, aussprechen und dann wird es in Erfüllung kommen. Herr Gott, er hört nicht immer unsere Gebete, er heilt nicht immer unsere Krankheiten, so wie wir es uns vorstellen. Aber was sicher ist, er wird immer unseren Glauben stärken, wenn wir zu ihm kommen. Die Bestätigung des Glaubens, die wir erfahren, wenn wir Gott bitten, dass er sich um uns sorgt, dass er uns mit dem versorgt, was wir brauchen, das führt aber auch zu Segen für andere. Ja, das ist unglaublich, das hier in dieser Geschichte zu sehen. Wir leben heute in einer Zeit und einer Welt, in der wir überhäuft werden mit unglaublich viel Segen. Na, so viel, dass dieser Segen uns manchmal zum Fluch wird, weil wir dabei Gott, den Geber aller Gaben, vergessen. Das ist ein reales Problem, auf das Gott die Israeliten, als sie kurz vor dem Land Kanaan sind, hinweist. Er sagt zu ihnen, wenn ihr in dieses Land kommt, das ich euch schenke, dann werde ich euch überschütten mit jedem Segen, den ihr euch nur vorstellen könnt. Na, ihr werdet Häuser bekommen, die ihr nicht gebaut habt. Ihr werdet Weinberge bekommen, die ihr nicht gepflanzt habt. Und wenn ihr denn das alles habt, dann passt auf, dass ihr dabei nicht vergesst, dass wer euch das gegeben hat. Na, passt auf, dass ihr euch nicht abwendet von dem guten Gott, der alles in seiner Hand hält und euch all das aus seiner Hand gegeben hat. Ja, genau dieser Fehler hat sich heute bei vielen jungen und alten Leuten bewahrheitet, die Gott vergessen haben und trotzdem denken, dass sie all das, was wir hier haben, verdient haben. Ja, diese junge Frau, von der ich am Anfang erzählt habe, die steht vielleicht prototypisch für unsere Gesellschaft. Ja, aber wir sollten uns davor hüten, dass wir uns nicht über die Gesellschaft erheben und meinen, dass wir nicht in dieser Gefahr stehen. Ja, wir schauen vielleicht mit spöttischem Blick auf die Kirchen, die der Welt hinterherlaufen, und hinterfragen dabei selbst nicht, wo wir das vielleicht auch machen, aber gar nicht wissen, wo und wie. Ein holländischer Theologe, der hat mal gesagt, als die Welt christlich wurde, also als das ganze Römische Reich christlich wurde, da kam auch die Welt in das Christentum. Ja, wir müssen Gottes Wort zu unserem Standard machen und uns und unser Verhalten, unsere Vorstellungen an Gottes Wort prüfen. Genauso kann es auch immer wieder unsere Gefahr sein, dass wir die Lächerlichkeit und Bosheit unserer Kultur sehen und daraus schließen, dass wir von dem, was Gott uns gegeben hat, nichts genießen sollten, weil das alles so verdorben ist. Na, stellt euch vor, wie das Volk Israel in dieses gelobte Land kommt, auf das sie gewartet haben, und dann, anstatt in diese schönen Häuser zu gehen und die guten Weinberge zu benutzen, bauen sie sich nebendran Bruchbuden und essen nur Brot und Wasser. Ja, das wäre sicherlich nicht im Sinne Gottes gewesen. Wir sollten uns wirklich erfreuen an dem Guten, das Gott uns schenkt, und ihn um das bitten, was wir brauchen. Sonst verpassen wir die große Gabe, die er uns doch bereitet hat, weil er unser liebender und guter Vater ist. Und das ist vermutlich das Allerwichtigste, was wir aus diesem Abschnitt, aus Gottes Wort mitnehmen sollten. Wir sollten bei all dem nicht verpassen, dass das Wichtigste, was es auf dieser Welt für uns geben kann, Christus selbst ist. Wir lesen zurzeit in der Gemeinde bei uns mit den Männern ein Buch, das heißt »Lebt nicht mit der Lüge«. Da geht es um den Umgang mit der Welt. Ja, wir sollten nicht mit der Lüge leben, die uns die Welt zu erzählen versucht. Ja, wir sollten uns genau überlegen, wie wir in dieser Welt, die immer böser und totalitärer wird, noch als Christen leben können, wie wir als Männer unsere Familien anführen können. Und das ist alles gut, richtig und extrem wichtig. Aber neulich, als wir im Männerkreis darüber geredet haben, da ist uns genau das aufgefallen, was Gottes Wort uns hier sagt. Aber wenn wir bei all dem Christus vergessen und den Glauben, der das Einzige ist, was uns und auch andere aus dieser bösen und gottlosen Welt retten kann, dann sind unsere Überlegungen umsonst. Na, egal wie schön die Gaben Gottes sind, egal wie toll das Leben in der Gemeinde, wir brauchen Christus. Er muss uns den Glauben wecken und stärken. Ja, wenn das nicht passiert, wenn nicht unser Leben sich radikal gewandelt hat und weiter wandelt, dann ist all unser Streben danach, nicht mit der Lüge, sondern in der Wahrheit zu leben, umsonst. weil dann haben wir Jesus Christus, die Wahrheit selbst, verpasst. Amen.